Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung hierher. Ich habe mir schon gedacht, dass am Ende dieses Mammutgedächtnisjahres langsam so eine gewisse Sättigung eintreten wird. Man hat das ganze Jahr in den Medien über die verschiedenen Jahrestage, die dieses Jahr zu bieten hat, sehr viel gelesen und besonders um den 9. November herum dann auch viel über den Mauerfall. Aber wenn man so diese Berichte und Sendungen Revue passieren lässt, dann, oder als ich gesehen habe, was da so gesprochen und gesendet wurde, ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig das Buch war, das ich geschrieben habe. Denn also auch in diesen Sendungen war niemals richtig für die Zuschauer klar geworden, wie sich das eigentlich zum Herbst 1989 hin entwickelt hat. Denn der Herbst 1989 hatte eine relativ lange Vorgeschichte, zumindest seit Beginn der 80er Jahre. Davon erfuhren die Menschen oder die Zuschauer so gut wie nichts. Und so ist es bis heute so, trotz des sehr pompös begangenen Jahrestages, dass selbst Experten, also Politikern, Politikwissenschaftlern, Journalisten, die Vorgeschichte des Herbstes 1989 immer noch relativ unbekannt ist. Wie sind eigentlich diese Demonstrationen entstanden und warum haben sie sich innerhalb von 14 Tagen über die ganze DDR ausgebreitet wie ein Flächenbrand? Nach der ersten Montagsdemonstration am 4. September 1989 gab es innerhalb von 14 Tagen in mehr als 30 Städten der DDR solche Demonstrationen. Und das in einem Land, das für die Beobachter, besonders aus dem Westen, immer als das braveste, angepassteste und langweiligste Land des sozialistischen Blocks galt. Und dann kam diese Eruption im Herbst. Und ausgerechnet im langweiligsten und angepasstesten Land des Ostblocks fiel die Mauer. Und im Gefolge der Mauer, wie Sie wissen, der eiserne Vorhang. Wir haben, und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich die heute sogenannte Bürgerrechtsbewegung der DDR. Wir nannten uns damals nicht so. Wir nannten uns unabhängige Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsbewegung der DDR. Wir waren Leute, die ab Beginn der 80er Jahre erfolgreich eine Opposition gegen das DDR-System aufgebaut haben. Also, wir Bürgerrechtler haben tatsächlich 20 Jahre lang darum kämpfen müssen, dass überhaupt anerkannt wurde, dass der Herbst 1989 nicht eine Wende war, wie Egon Krenz das seinerzeit deklariert hat im verzweifelten Versuch, die Demonstrationen nochmal in Richtung auf die Reformierung der DDR und auf die Rettung des Sozialismus zu richten. Also es hat 20 Jahre gedauert, ehe anerkannt wurde, offiziell und allgemein, dass es sich um eine Revolution gehandelt habe, eine friedliche Revolution. Erst seit dem 20. Jahrestag des Mauerfalls ist der Begriff friedliche Revolution etabliert. Und in diesem Jahr hat es keiner mehr bestritten, aber die Akzente haben sich schon wieder verschoben, und zwar in Richtung der ehemaligen Machthaber. Denn in den Talkshows und in vielen Stücken in den Zeitungen wurde plötzlich ein Mann in den Himmel gehoben, ein langjähriger Stasi-Offizier, der seinen Dienst an der Grenze getan hatte und in den Jahren davor ohne zu zögern Leute, die versucht haben, die Grenze in Berlin zu überwinden, gestoppt hätte. Oder vielleicht auch gestoppt hat, das weiß man nicht so genau, aber jedenfalls gestoppt hätte. Und der wurde in diesem Jahr plötzlich als der große Held gefeiert, weil er etwas getan hat oder weil er gar nichts getan hat, weil er etwas unterlassen hat. Nämlich an der Bauernholmer Straße, wo sich die Menschen versammelt haben nach der berühmten Pressekonferenz von Günter Schabowski und seinem Versprecher, es gilt ab sofort die neue Reiseregelung, dass alle Bürger der DDR ohne Angabe besonderer Gründe reisen könnten, dass Schabowski damit nicht die Grenze öffnen wollte, sondern die Politbürokraten geglaubt haben, am nächsten Tag würden die Insassen, wie unser Bundespräsident die Menschen der DDR nannte, denn Bürger waren sie ja nicht, sie hatten nicht mal einen Pass. Also das Politbüro hatte erwartet, dass die Menschen am nächsten Tag Schlange stehen würden vor den Volkspolizeirevieren und einen Pass beantragen würden, um in den Westen reisen zu können. Stattdessen sind die Leute aufgebrochen, direkt zur Grenze gegangen und haben dort zuerst an der Bornholmer Straße den sofortigen Übertritt oder die sofortige Ausreise, Besuchsreise in den Westen verlangt. Und dieser diensthabende Offizier hat etwas unterlassen. Er hat nämlich unterlassen, als der Druck zu groß wurde, gewaltsam die Menschen zurückzudrängen, den Schießbefehl zu erteilen, den er eigentlich hatte. Na gut, also friedliche Revolution und diese friedliche Revolution hat eine lange Vorgeschichte, die wie gesagt begann im Anfang der 80er Jahre, als sich die ersten, ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber bei dem Begriff Bürgerrechtsgruppen, die ersten Bürgerrechtsgruppen gebildet haben. Ich selber bin Mitbegründerin des ersten Friedenskreises der DDR, des Friedenskreises Pankow. Und wir konnten das machen, weil wir den einzigen Freiraum entdeckt haben, den es in der DDR gab. Und das waren die Räume der evangelischen Kirche. Denn anders als das, was die viermal umbenannte SED in all den Jahren der Öffentlichkeit weiß zu machen versuchte, dass es doch in der DDR, also dass es jedenfalls auf keinen Fall ein Unrechtsstaat und auch keine Diktatur, also auch kein Rechtsstaat, aber keinesfalls ein Unrechtsstaat war. Also im Gegensatz dazu hatte die SED, als sie noch an der Macht war, in der DDR keinerlei Schwierigkeiten damit zuzugeben oder sich sogar selber als Diktatur zu benennen, nämlich Diktatur des Proletariats. Und in einer Diktatur, und das war die DDR, gibt es keine Vereinsversammlungs-, Demonstrationsfreiheit und so weiter. Und wie kam dieser einzige Freiraum zustande in der evangelischen Kirche? Als der langjährige Partei- und Staatschef Erich Honecker Anfang der 70er Jahre an die Macht kam, wollte er etwas, was alle seine Landsleute sehnlich wollten. Er wollte nämlich auch in den Westen. Der wollte eines Tages ein im Westen anerkannter und empfangener Politiker werden. Also dem war das sozialistische Lager zu klein. Der wollte nach Bonn, Paris, Wien, London, Brüssel und so weiter. Nach Washington natürlich auch. Und da war ihm von Anfang an klar, nur die Legitimation durch seine SED und die Blockparteien war zu wenig. Er brauchte eine breitere Anerkennung seiner Regierung. Und da tat er kurz entschlossen etwas. Er hat nämlich die Politik der Verfolgung von Religionsausübung, die vom Tag 1 der DDR bis kurz nach seinem Machtantritt in der DDR praktiziert wurde. Diese Politik der Religionsverfolgung oder der Verfolgung von Religionsausübung war so strikt, dass um Ihnen nur das gravierendste Beispiel zu nennen, der sich auch auf die jüdischen Gemeinden, die wenigen jüdischen Gemeinden erstreckte, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Territorium der späteren DDR wiedergegründet wurden. Die größte meines Wissens nach war in Leipzig, hatte 1200 Mitglieder, hauptsächlich Rückkehrer aus den nationalsozialistischen Vernichtungslagern. Als Honecker sein Ziel Washington fest im Blick, die wunderbare Synagoge in der Oranienburger Straße restaurieren ließ, die Sie ja sicherlich alle kennen, und die dann fertig war und eingeweiht werden musste, stellte sich raus, es gab gar keine jüdische Gemeinde, der man diese Synagoge übergeben konnte. Und die Synagoge wurde eingeweiht mit Gläubigen aus West-Berlin und der Rabbi kam aus Budapest. Und danach ging erst der Parteiauftrag an die SED-Genossen mit jüdischen Wurzeln, dafür zu sorgen, dass es wieder eine jüdische, also dass eine jüdische Gemeinde wieder gegründet wurde. Bei den beiden großen christlichen Kirchen, der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche, hatte der Verfolgungsdruck vor allen Dingen bei der evangelischen Kirche bewirkt, dass nicht ausschließlich, aber größtenteils ältere Menschen in den christlichen Gemeinden zurückgeblieben waren, nämlich Menschen, die nicht mehr abhängig waren von einer Berufskarriere oder vielleicht selbstständig waren. Denn wer sich als junger Mensch zu einer religiösen Gemeinschaft bekannte, wer als Christ sich konfirmieren ließ oder die Kommunion nahm, der konnte kein Abitur machen, der konnte nicht studieren, der konnte keinen sogenannten höheren Beruf ergreifen. Warum schütteln Sie den Kopf? Finden Sie das so unglaublich oder mache ich einen Fehler?
Ja, Sie machen einen Fehler.
Ja?
Ja. Sie müssen dazu immer bei der Wahl bleiben.
Ja, gerne.
Sie haben ja ein Bild vor sich, der trotz der Konfirmation trotzdem gelernt hat, trotzdem Oberschule, trotzdem.
Und ich bin nie. Welcher Jahrgang sind Sie?
39.
Naja, dann haben Sie dann.
Und dann haben Sie gesagt, man hatte keinen Pass. Ich kann Ihnen meinen ehemaligen DDR-Pass zeigen.
Oh Gott.
Es waren viele Bürger, die einen Pass hatten.
Nee, das war, also, entschuldigen Sie bitte. Dann gehören Sie zu den Privilegierten, die einen Pass hatten. Das gab etliche Privilegierte, die hatten einen Pass. Die Mehrzahl der DDR-Bürger hatten keinen Pass. Die hatten keinen. Und zwar 99% der DDR-Bürger hatten keinen Pass. Und ich rede jetzt von der Mehrheit, ich rede nicht von den wenigen Privilegierten, aus welchem Grund auch immer, wo die Eltern einen Einzelvertrag hatten oder Funktionäre waren oder in irgendeiner anderen Weise privilegiert waren in diesem System, für die rede ich jetzt nicht.
Ich war nicht privilegiert, ich bin da hier Handwerksmeister geworden.
Gut.
Da habe ich also in dem Fall die Geschichte auch hinter mir.
Dann haben Sie vielleicht einen Pass, weil Sie in der Sowjetunion waren. Also, okay, dann sind Sie die große Ausnahme in der DDR, aber ich rede jetzt nicht von den Ausnahmen.
Ja, dann müssen wir Sie
ja.
Also, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Einzelfällen, die es in der DDR immer gegeben hat. Ich rede jetzt von dem allgemeinen Zustand in der DDR. So, also in den ehemaligen, wer als junger Mensch sich zu einer Religionsgemeinschaft bekannte, konnte kein Abitur machen, konnte nicht studieren, konnte keinen höheren Beruf ergreifen. Und diese Politik hat Honecker beendet nach seiner Machtübernahme. Also dann ist auch immer die Frage gleich beantwortet, die ich oft gestellt wurde, warum konnte Angela Merkel studieren? Weil die danach, also das war schon die Generation danach, wo das nicht mehr zutraf. Ab Honeckers Machtübernahme also Anfang der 70er Jahre traf das nicht mehr zu. Da war diese Politik beendet. Es gab nämlich dann eine Vereinbarung zwischen Staat und Kirche, also Staat und evangelischer Kirche. Von Seiten der evangelischen Kirche hat Manfred Stolpe die Verhandlungen geführt und hat anerkannt, Kirche im Sozialismus zu sein. Das war also die Formel, hinter der sich die Anerkennung der Kirche für die Regierung Honecker versteckte. Stolpe ist von sich aus noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, Kirche für den Sozialismus. Ein kleiner und gar nicht feiner Unterschied. Und immer wenn man etwas haben will von einem Partner, mit dem man eine Vereinbarung trifft, muss man auch etwas bieten. Und Honecker bot etwas, was in jeder Demokratie selbstverständlich war. Er bot an, dass die Kirchen, also die evangelische Kirche, die Katholiken hatten sich geweigert, diese Vereinbarung zu machen. Er bot an, dass die evangelische Kirche in ihren eigenen Räumen das alleinige Hoheitsrecht hat. Das heißt, dass staatliche Organe in kirchlichen Räumen nicht intervenieren durften. Also in den Räumen der evangelischen Kirche durfte die Staatssicherheit keine Verhaftungen vornehmen, keine Veranstaltungen verbieten, keine Ausstellungen abbauen, keine Versammlungen auflösen. Und wir begannen, diese Freiräume ab Ende der 70er Jahre zu entdecken und begannen, die zu nutzen. Für Konzerte von verbotenen Liedermachern, also Wolf Biermann, der ihn ja vielleicht durch seinen Auftritt am 9. November noch in Erinnerung geblieben ist. Seine letzten Konzerte in der DDR machte er in Kirchen. Konzerte von verbotenen Bands, Lesung von verbotenen Schriftstellern, Rainer Kunzel, der Dichter, große Dichter der DDR, hat noch in Kirchen gelesen, bevor er in den Westen gegangen ist. Und Anfang der 80er Jahre, das war die Hochzeit des Kalten Krieges, die Zeit der Stationierung von Atomraketen in Ost und West. In Westdeutschland hat sich sehr schnell eine Friedensbewegung gegen die Stationierung der sowjetischen SS-20 gebildet. Leute wie ich haben gesagt, wir brauchen in der DDR auch eine Friedensbewegung gegen die Stationierung der sowjetischen, nein, in Westdeutschland gegen die Pershing natürlich, gegen die NATO-Raketen. Und Leute wie ich haben gesagt, wir brauchen auch eine Friedensbewegung gegen die Stationierung der sowjetischen SS-20. Also ich war die Mitbegründerin des ersten Friedenskreises der DDR, des Friedenskreises Pankow im Herbst 1981. Nach diesem Muster, also diese Kreise trafen sich dann in den Räumen einer kirchlichen Gemeinde und haben ihre Aktionen in der Kirche gemacht. Nach diesem Muster haben sich Anfang der 80er Jahre in schneller Folge etwa 100 solcher Kreise gebildet, Friedenskreise, später Umweltkreise, weil die DDR das umweltverschmutzteste Land in Mitteleuropa war, noch später Menschenrechtskreise. Also deshalb dieser Zungenbrecher, unabhängige Umwelt- und Menschenrechtsbewegung der DDR. Opposition durften wir uns nicht nennen. Das war ein Paragraph im Strafgesetzbuch. Also haben wir immer gesagt, wir sind keine Opposition, wir sind Leute, die den Sozialismus verbessern wollen. So. Und wir haben Tausende von Veranstaltungen im Laufe der 80er Jahre organisiert. Wenn wir 100 Gruppen waren, kommt das leicht zusammen. Immer in Kirchen. Und also Lesungen, Diskussionen, Podiumsdiskussionen, Aufklärungsveranstaltungen und so weiter. Ende der 80er Jahre, das war bereits die Zeit von Gorbatschow, mit seinem Politikwechsel der Glasnost und Perestroika, haben wir gedacht, es wäre jetzt mal Zeit, die sicheren Räume der Kirche zu verlassen und eine Aktion in der Öffentlichkeit zu machen. Und wir konnten keine Demonstrationen anmelden, das war verboten. Also sind wir auf die Idee gekommen, an einer Demonstration teilzunehmen, die von der SED organisiert wurde. Und nachdem uns dieser Gedanke kam, Anfang 88 war die erste Demonstration, die Demonstration zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die die SED auch heute noch an jedem 3. Januarwochenende organisiert, mit einem großen Marsch zum Friedhof der Sozialisten. Wir wollten also an dieser Demonstration teilnehmen mit eigenen Plakaten. Was schreibt man aufs eigene Plakat, wenn alles verboten ist? Freunde von mir haben einen Satz von Rosa Luxemburg entdeckt, der zu ihren Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde, aber der heute ganz bekannt ist. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Mir war persönlich Rosa Luxemburg nicht sicher genug. Ich war Mutter von 3 Kindern. Ich habe mir immer genau überlegt, was ich riskiere und was ich lieber bleiben lasse, was ich nicht riskieren will. Und ich hatte schon alles Mögliche riskiert und eingesteckt, also Berufsverbot, politisches Berufsverbot 1983, Reiseverbot, dass mir die wenigen sozialistischen Länder verschlossen blieben, die wir noch bereisen konnten. Ich hatte mich an Haussuchungen offizielle und inoffizielle gewöhnen müssen, an Kurzzeitfestnahmen, also 24 Stunden, da mussten sie gar keine Erklärung abgeben. Und man wurde von Einkaufen weggeholt oder aus der Wohnung und 24 Stunden am Stück verhört, wieder laufen gelassen. Also daran musste man sich gewöhnen, was ich auf keinen Fall wollte. Ich wollte nicht im Gefängnis landen. Und deswegen war mir Rosa Luxemburg nicht sicher genug. Auf meinem Plakat stand, jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Das war der erste Satz von Artikel 27 der Verfassung der DDR. Und ich habe das nur gemacht, weil ich, wie gesagt, sicher war, dass die mich dafür gar nicht festhalten können. Ich gehe zu einer SED-Demonstration auf meinem Plakat, das habe ich extra noch drunter schreiben lassen, stand ein Satz aus der Verfassung der DDR. Also ich habe natürlich mit meiner Festnahme gerechnet, weil meine letzte 24-Stunden-Festnahme gerade 5 Wochen zurücklag, habe ich auch damit gerechnet, dass es 48 Stunden sein könnten, die diesmal festgehalten werden. Das wollte ich in Kauf nehmen. Wie gesagt, ich wollte nicht im Gefängnis landen, aber ich hatte mich verrechnet. Ich war innerhalb von 12 Stunden schon im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen in Berlin ein gelieferter Häftling, gemeinsam mit 104 anderen Bürgerrechtlern. Was wir damals nicht wussten und nicht ahnen konnten, war, die Staatssicherheit hat anlässlich dieses Entschlusses von uns mal in die Öffentlichkeit zu gehen, einen Enthauptungsschlag, das ist ihr Wort, gegen die Bürgerrechtsbewegung geplant. Kurz gesagt, es gab einen Maßnahmeplan der Staatssicherheit, der sagte, wenn alle führenden Bürgerrechtler innerhalb weniger Stunden verhaftet, vor Gericht gestellt und hinter Gitter gebracht werden, dann wird die Bürgerrechtsbewegung in sich zusammenfallen. Da hatte sich die Staatssicherheit getäuscht. Also wie gesagt, es war die größte Massenverhaftung seit dem 17. Juni 1953. 105 insgesamt innerhalb von 2-3 Stunden. Wer nicht zur Demonstration gegangen war, wie Bärbel Bohley oder Freier Klier, wurde von zu Hause abgeholt. Und die Staatssicherheit, das kann man in den Akten nachlesen, hat mit Protesten gerechnet. 2-3 Tage und dann würde das zu Ende sein. Und die Bürgerrechtsbewegung würde in sich zusammenfallen. Da hatte sich die Staatssicherheit getäuscht. Jeden Tag, den wir im Gefängnis waren, und am längsten war ich im Gefängnis, fast einen Monat, gab es in mehr als 30 Städten der DDR allabendlich diese Protestveranstaltungen. In Berlin natürlich die größte, mit Tausenden von Menschen, die sich allabendlich in der Gethsemane-Kirche versammelte, plus die in der DDR akkreditierten Westjournalisten. Wir waren also auch jeden Tag in den Medien. Der politische Druck wurde so groß, dass Honecker nach etwa 16 Tagen eine Pressekonferenz einberufen lassen musste und verkünden ließ, alle verhafteten Bürgerrechtler werden innerhalb von 10 Tagen entlassen. Warum das? Warum haben sie uns nicht einfach gleich entlassen? Plan B war Abschiebung aller Bürgerrechtler in den Westen. Und das war eine völlig absurde Aktion, denn wir hatten über 100.000 Ausreiseanträge von Menschen, die unbedingt in den Westen wollten. Und es gab illegale Versuche, also die tödliche Grenze illegal zu überqueren. Und uns wurde das als Strafe zudiktiert. Wie gesagt, das konnte die SED auch niemandem mehr so richtig klar machen. Ich war die letzte abgeschobene Bürgerrechtlerin, weil ich mich geweigert hatte, mich ausbürgern zu lassen. Dann hieß es, ich kann mit DDR-Pass in den Westen gehen. Und da habe ich dann das erste Mal mit 37 Jahren einen DDR-Pass gekriegt. Und als ich gesagt habe, ich will nicht nach Westdeutschland, da kam die Legende, es gäbe eine Einladung nach England und auch noch zu einem Studienaufenthalt. Das hat zu Rebellionen in den DDR-Universitäten geführt, besonders unter den Genossenstudenten, die dann auf der montaglichen Parteiversammlung gesagt haben, das verstehen wir jetzt überhaupt nicht. Wir als Genossenstudenten, die für die DDR kämpfen, uns für diesen Arbeiter- und Bauernstaat stark machen, wir können nicht mal davon träumen, nach England zum Studium zu fahren. Müssen wir jetzt erst Staatsfeinde werden, ja, damit uns dieses Privileg zuteil wird. Also wie gesagt, das konnte die SED niemandem mehr erklären. In Leipzig hatten sich die Menschen allabendlich in der Nikolaikirche versammelt, um sich für unsere Freilassung einzusetzen. In der Nikolaikirche in Leipzig gab es einen Montagskreis. Nachdem die letzte Bürgerrechtlerin abgeschoben war, haben viele von denen, die sich allabendlich in der Kirche versammelt hatten, gesagt, wir wollen mehr tun und haben den Montagskreis verstärkt. Der war plötzlich 10-mal so groß wie vorher. Und von diesem Montagskreis gingen im Jahr 1989 die Montagsgebete. Also begannen die Montagsgebete. Und diese Montagsgebete waren bald so gut besucht, dass die Kirche voll war. Da gehen etwa 3.500 Leute rein. Und dass dann nochmal 3.500 Leute vor der Kirche standen. Und als dieser Zustand sich nach der Sommerpause wiederholte, nämlich am 4. September 1989, waren 3.500 Leute in der Kirche, etwa 3.500 standen vor der Kirche. Und da hat der Pastor Wonneberger, der an diesem Tag das Gebet hielt, am Ende des Gebetes spontan gesagt, es stehen so viele draußen, die hier nicht reinkommen konnten. Lasst uns einen Schweigemarsch machen, und zwar den Stadtring. Leipzig ist ja von so einem Stadtring umgeben. Und dann gingen spontan 7.000 Menschen los, ohne alles. Und am Ende, als sich der Demonstrationszug auflöste, waren es etwa 9.000. Also da hatten sich etwa 2.000 Leipziger in diesen 2 Stunden angeschlossen. Und dann, nach dem 4. September, innerhalb von 14 Tagen, in mehr als 30 Städten der DDR, diese Demonstrationen, das Geheimnis dahinter ist, in jeder dieser Stadt hat es einen Bürgerrechtskreis gegeben, einen Friedenskreis, einen Umweltkreis, einen Menschenrechtskreis. Wenn diese Kreise dann zu den Demonstrationen aufgerufen haben, hatten die Menschen Vertrauen und sind gefolgt. Weil jeder wusste, was die Leute riskierten, die da in den Kirchen das alles machten. Und deswegen hatten sie Vertrauen. Und das Ergebnis ist bekannt. Nach 2 Monaten fiel die Mauer und das war aber nicht das Ende der Demonstrationen. Der unbekannte Teil ist, und der wurde jetzt auch in diesen ganzen Feierlichkeiten nach dem 9. oder um den 9. November herum nicht klar gemacht. In der Zeit nach dem Mauerfall bis zum 30. Januar. Der 30. Januar 1990 war der Tag, an dem der runde Tisch, das war dieses Gremium, was die Bürgerrechtsparteien mit den Altparteien gegründet haben, unter dem Druck der Straße die geplanten ersten und letzten freien Volkskammerwahlen vorverlegen musste. Die waren ursprünglich für Juni geplant und wurden auf den 18. März vorverlegt. Also vom Mauerfall bis zum 30. Januar waren 4-mal mehr Menschen auf der Straße als zwischen dem 4. September und dem 9. November. 4-mal mehr Menschen, die auf die Straße gingen mit einem einzigen Ziel, Vereinigung ohne Wenn und Aber. Ja. Also das ist, und sie haben ja dann auch gekriegt, was sie wollten. Und der erste Politiker, der das erkannt hat, das war Helmut Kohl, der auf dem kleinen Parteitag der CDU in West-Berlin im Dezember 1989 gesagt hat, im Augenblick wird die Politik nicht von den Politikern gemacht, sondern von den Menschen auf der Straße. Und wir haben die Pflicht und Schuldigkeit, hinzuhören, was die Menschen wollen. Und wie gesagt, sie wollten die Vereinigung ohne Wenn und Aber und haben sie bekommen. Das ist jetzt nochmal die kurze Vorgeschichte. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einige Abschnitte aus meinem Buch vorlesen. Und ich habe dieses Buch geschrieben angefangen mit dem festen Wunsch, dass sich für jeden Tag 1989 mindestens ein Ereignis finde, was mit der Herbstrevolution zusammenhängt. Und als ich dieses Projekt begonnen habe, war ich nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Aber ich habe es geschafft. Es war wirklich an jedem Tag, gab es etwas, was mit der Herbstrevolution zusammenhängt. Und um das zu beweisen, fange ich immer meine Lesung an mit dem Tag vor 25 Jahren, an dem wir uns heute befinden. Also der 11. Dezember. Und ich lese mal dann auch noch, was am 12. passiert, weil das ist auch ein Tag, der mir besonders am Herzen liegt. 11. Dezember. Das neue Forum hat sich entschieden, an den kommenden Wahlen teilzunehmen und in der Volkskammer eine eigene Fraktion zu bilden. Mitglieder anderer Bürgerrechtsgruppierungen könnten allerdings nicht Kandidaten auf der Forumsliste werden. Damit ist die Spaltung der Bürgerrechtsbewegung bei den Wahlen vorprogrammiert. In West-Berlin treffen sich im Gebäude des ehemaligen alliierten Kontrollrats auf sowjetische Einladung die Botschafter der vier Mächte, um die Entwicklung in der deutschen Frage zu beraten. Das Treffen findet später keine Fortsetzung. Gregor Gysi gibt dem Neuen Deutschland sein erstes Interview als neu gewählter Parteivorsitzender der SED. Auch das ist heute weitgehend auch bei den Journalisten vergessen, dass Gysi der letzte Parteivorsitzende der SED war. Laut Schlagzeile will er hart arbeiten für die Rettung des Landes und unserer Partei. Der Bezirksvorstand des Schriftstellerverbandes im Bezirk Gera beschließt, dem im Jahr 1977 gegen den Schriftsteller Rainer Kunze verfügten Ausschluss rückgängig zu machen. Einige Monate später wird Rainer Kunze in seinen Stasi-Akten entdecken, dass der langjährige Freund seiner Familie, Ibrahim Böhme, der spätere Vorsitzende der SPD der DDR, unter dem Decknamen Maximilian jahrelang über ihn Berichte an die Stadtsicherheit geliefert hat. Am Abend finden wieder zahlreiche Montagsdemonstrationen statt. Neben Leipzig auch in Karl-Marx-Stadt, Dresden, Neubrandenburg und Schwerin. Die Losungen gleichen sich. Sie haben überwiegend den Wunsch nach schneller Vereinigung zum Thema. Im Süden der Republik gehen ungleich mehr Menschen auf die Straße als im Norden. Auffällig ist auch, dass jetzt viel mehr junge Arbeiter demonstrieren als Intellektuelle. In Bulgarien wird die führende Rolle der Kommunistischen Partei aus der Verfassung gestrichen. Das Plenum des ZK der Bulgarischen Kommunistischen Partei konstatiert eine tiefe Krise der Gesellschaft und bekennt sich zur Rechtsstaatlichkeit und zur Marktwirtschaft in einem humanistischen, demokratischen Sozialismus. Die Ausübung von Parteifunktionen wird auf 2 Wahlperioden begrenzt. Der ehemalige Partei- und Staatschef Todor Zhivkov wird aus der Partei ausgeschlossen. In Ungarn, wo fast jeden Tag eine neue Partei oder Gruppierung gegründet wird, formiert sich die Grüne Partei. 12. Dezember. Endlich werden nach einem Amnestiebeschluss der Regierung die meisten politischen Gefangenen entlassen. Da es in der DDR aber angeblich keine politischen Gefangenen gibt, sondern nur Kriminelle, ist es eine allgemeine Amnestie, die auch Dieben und Betrügern zugutekommt. Nicht betroffen von der Amnestie ist ein Mann aus Thüringen, der in der Haftanstalt Brandenburg wegen mehrfach versuchten Mordes in Zusammenhang mit einem versuchten bewaffneten Grenzdurchbruch sitzt. Versuchter bewaffneter Grenzdurchbruch, versuchter Mord. Er ist der Sohn eines Parteisekretärs und einer Staatsanwältin aus dem Bezirk Gera. Als Kind war er immer wieder von zu Hause abgehauen. Seine Eltern ließen ihn daraufhin in den Jugendwerkhof einweisen. Als er für den Jugendwerkhof zu alt geworden war und ihr Sohn erneut wegen versuchter Republikflucht verhaftet wurde, bemühten sich die Eltern um eine dauerhafte Lösung. Eines Nachts wurde der junge Mann überraschend aus seiner Zelle geholt und in den Verhörtrakt gebracht. Hier lag ein fertiges Geständnis über einen geplanten bewaffneten Grenzübertritt bereit. Zuerst weigerte sich der Mann, das zu unterschreiben. Irgendwann wurde er von seinem Vernehmer überraschend mit Benzin übergossen. Dann zündete sich der Offizier eine Zigarette an und fragte: "Unterschreibst du nun oder soll ich sie fallen lassen?" Der Mann unterschrieb. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt. Auf dem Dach der Justizvollzugsanstalt Brandenburg, auf dem sich im Frühjahr 1990 rebellierende Häftlinge verschanzt hatten und die frisch gewählte Regierung der DDR auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen versuchten. Ich war von den Häftlingen als Vermittlerin angefordert worden. Der Mann kam übrigens erst 1991 nach längerer Überprüfung frei, weil sein Gnadengesuch an die Volkskammerpräsidentin Dr. Sabine Bergmann-Pohl abgelehnt wurde. Dass etwa 30% der Insassen der Jugendwerkhöfe in der DDR von Funktionärskindern bevölkert waren, die mit ihrem Elternhaus nicht zurechtkamen, gehört zu den unbekannt gebliebenen Tatsachen. Das neue Forum fordert auf seiner Landespartei-Delegiertenkonferenz schnellstmögliche Kommunalwahlen, außerdem Eigenständigkeit und Selbstverwaltung der Kommunen. Außerdem erstattet es Anzeige gegen den ehemaligen Partei- und Staatschef Egon Krenz und den Leiter des Amtes für nationale Sicherheit Wolfgang Schwanitz, weil sich beide der Verdunklung durch Vernichtung strafrechtlich relevanter Akten schuldig gemacht hätten. Im ganzen Land werden die Kontrollstellen der Staatssicherheit in den Haupt- und Bahnpostämtern aufgelöst. Bei dieser Gelegenheit wird von Geheimdienstmitarbeitern gegenüber der Magdeburger Volksstimme eingeräumt, dass die Stadtsicherheit nicht nur flächendeckend die Post überwacht, sondern auch Telefone abgehört hat. In Moskau wird auf dem 2. Kongress der Volksdeputierten der UdSSR eine Erklärung verabschiedet, in der das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 für ungültig erklärt wird. Auch der sowjetische Einmarsch in Afghanistan wird verurteilt. So, das waren das, was im Dezember 1989 passiert ist. Jetzt möchte ich Ihnen den 17. Oktober vorlesen. Ein bemerkenswerter Tag, und Sie werden gleich wissen, warum ich den immer wieder gerne vorlese. Am Montag des 16. Oktober am Abend saßen Staatschef Erich Honecker und Stasi-Chef Erich Mielke vor dem operativen Fernsehen der Stadtsicherheit und sahen sich das erste Mal gemeinsam die Montagsdemonstration in Leipzig an. Und sie waren erschüttert. Und am 17. Oktober, nach der gestrigen Erschütterung durch die Bilder von der Leipziger Demonstration, folgt auf der wöchentlichen Politbürositzung für SED-Chef Honecker die nächste Katastrophe. Er wird von seinen Genossen als Parteivorsitzender und Regierungschef kurzerhand abgesetzt. Sein engster Getreuer Willi Stoff stellt den Abwahlantrag. Selbst Stasi-Chef Mielke bringt Argumente vor, warum Honecker gehen muss. Da der noch Parteichef die Sitzung leitet, muss er am Schluss die Frage, wer dafür sei, dass der Genosse Honecker von seinen Funktionen entbunden wird, selbst stellen und hebt aus alter Gewohnheit die Hand, um Einstimmigkeit zu gewährleisten. Mit Honecker müssen auch Günter Mittag und Joachim Herrmann, der Chefredakteur des Neuen Deutschland, gehen. Honeckers Nachfolger wird Egon Krenz. Noch am selben Abend wendet er sich in einer einstündigen Fernsehansprache an die Bürger der DDR. Dabei begeht er seinen ersten Fauxpas. Er redet die Menschen, die gerade dabei waren, sich von der SED-Herrschaft zu emanzipieren, mit "Liebe Genossinnen und Genossen" an. Aber selbst wenn er das nicht getan hätte, wäre er von den DDR-Bürgern niemals akzeptiert worden. Krenz war als langjähriger FDJ-Chef für die Demütigung der Jugend verantwortlich gewesen. Er war als oberster Wahlleiter der Hauptschuldige an der Fälschung der Ergebnisse der Kommunalwahlen. Schließlich hatte er das Massaker der chinesischen Genossen auf dem Platz des himmlischen Friedens begrüßt. In der Rolle des Reformers war er von Anfang an unglaubwürdig. Das war der 17. Und jetzt möchte ich Ihnen noch den Höhepunkt der friedlichen Revolution zu Gehör bringen. Vor allen Dingen deshalb, weil auch jetzt zum 25. Jahrestag in diesen vielen Berichten immer gerne kolportiert wurde, na, dass es friedlich geblieben ist, lag doch eigentlich an der Gegenseite, die nicht geschossen hat und nicht gewalttätig geworden ist. Und deswegen möchte ich nochmal zu Gehör bringen, wie es wirklich zuging. 6. Oktober. Am Vorabend des 40. Geburtstags der DDR brodelt es im Land. Die SED macht vor lauter Angst die Schotten dicht. Sie lässt unter Bruch des Vier-Mächte-Abkommens die Grenzübergänge in Berlin für Bundesdeutsche und Westberliner schließen. Sie will keine Zeugen. Kampfgruppen werden quer durch das Land verlegt und die Gerüchte, Polizei und Armee würden zuschlagen, werden immer lauter. Sie bekommen Nahrung durch Äußerungen wie die eines Kampfgruppenkommandeurs in der Leipziger Volkszeitung, dass die Werte und Errungenschaften des Sozialismus geschützt werden müssten, notfalls mit der Waffe in der Hand. Der Satz macht blitzschnell die Runde im Land. Trotzdem versammeln sich am Abend die Menschen in vielen Städten, um zu demonstrieren. In Dresden sind es 10.000. Kommt uns bekannt vor, die Zahl, ne? Als Polizei und Armee auf die Demonstranten einprügeln, verzichten sie auf Gegenwehr. Sie rufen stattdessen symbolisch nach Gorbatschow und zünden Kerzen an. Erstmals finden auch in Görlitz, Lugau und Coswig Friedensgebete statt. In Saalfeld kommen zu dem traditionellen Freitagsgebet über 1.000 Menschen, weil sich dort der demokratische Aufbruch vorstellt. Am Abend beginnen die Feierlichkeiten zum Tag der Republik mit einem Fackelzug der FDJ vor dem Palast der Republik in Berlin. Honecker steht neben Gorbatschow, als die FDJler, die Freie von der Freien Deutschen Jugend, im Laufschritt vorbei defilieren müssen. FDJ, SED, alles ist bei uns okay, müssen Jugendlichen rufen. Alles okay? Nicht ganz. Die Stasi entdeckt, dass in der Menge die Texte des Neuen Forums verteilt werden. Zwei junge Männer müssen schleunigst aus dem Demonstrationszug entfernt werden, weil auf ihrem Schild Scheißstaat zu lesen war. Nach einem Treffen des neuen Forums in Halle werden etliche Mitglieder auf dem Heimweg verhaftet und die ganze Nacht verhört. So, der 7. Oktober. 40 Jahre DDR sollen gefeiert werden und Honecker ist entschlossen, sich seine Feierlichkeit nicht stören zu lassen. In Berlin findet die traditionelle Militärparade, in Rostock die Flottenparade statt. Eine Welle von Ordensverleihungen überschwemmt das Land. Mancherorts muss die Ehrung ausfallen, weil der Geehrte nicht erscheint. Die Festreden nehmen in den Städten und Dörfern einen ungewöhnlichen Verlauf, weil die Festredner immer wieder durch höhnische Zurufe aus der Menge unterbrochen werden, sobald sie Erfolge des Sozialismus preisen. An vielen Orten kommt es zu Gegendemonstrationen oder Veranstaltungen der Opposition. In Leipzig kommt es erstmals ohne Friedensgebet zu einer Demonstration. Seit dem Vormittag kommen immer mehr Menschen um die Nikolaikirche herum zusammen. Ständig versucht die Polizei in Kampfanzügen und mit Knüppeln bewaffnet, die Ansammlung zu zerstreuen, indem sie viele Anwesende verhaftet und auf bereitstehenden LKWs abtransportiert. Trotzdem sind es am Nachmittag mehr als 5000 Menschen. Erst am Abend kann die Demonstration durch Sicherheitskräfte endgültig aufgelöst werden. In Dresden ziehen ab 20 Uhr mehr als 10.000 Menschen durch die Stadt. Vor dem Rathaus, wo eine Festveranstaltung mit internationalen Gästen stattfindet, ruft die Menge: Wir sind das Volk. Zunächst halten sich die Sicherheitskräfte zurück, doch am späten Abend kommt es erneut zu Prügelorgien und Verhaftungen. Das sächsische Plauen wird zum Schauplatz der eindrucksvollsten Demonstration des Tages. Obwohl es heftig regnet, kommen auf dem Theaterplatz, auf dem eigentlich das offizielle Volksfest stattfinden soll, nahezu 20.000 Menschen zusammen. Bald rücken Wasserwerfer an und die Polizisten zücken ihre Schlagstöcke. Der Demonstrationszug bewegt sich in Richtung Rathaus. Dort sind Maschinengewehre aufgestellt. In dieser Situation gelingt es dem Superintendenten Küttler, beruhigend auf die Sicherheitskräfte einzuwirken. Die Konfrontation bleibt aus. Erst am späten Abend werden 60 Personen verhaftet und teilweise schwer misshandelt. In Karl-Marx-Stadt wird ein Schweigemarsch von 1000 Bürgern gewaltsam aufgelöst. Auch in Arnstadt und Ilmenau werden Demonstranten verprügelt und verhaftet. All das findet praktisch unter Ausschluss der internationalen Öffentlichkeit statt. Westliche Journalisten sind im ganzen Land nicht zugelassen. Nur die Bilder aus Berlin gehen um die Welt. Hier werden die Vorgänge von in der DDR akkreditierten Journalisten dokumentiert. Es beginnt auf dem Alexanderplatz, wo, wie in jedem Monat, die Proteste gegen die Wahlfälschung stattfinden. Trotz zahlreicher Polizeiübergriffe zieht die Menge bis vor den Palast der Republik, wo der Festakt des Jahrestages der Republik in vollem Gange ist. Vor dem Palast hatten sich schon weitere Demonstranten versammelt. Vereint rufen die Menschen: Wir sind das Volk und Demokratie jetzt oder nie. Der rumänische Diktator Ceausescu kommt zu spät zum Bankett, weil seine Staatskarosse Umwege fahren musste. Die sogenannte Protokollstrecke, auf der sich Regierungsfahrzeuge sonst ungehindert bewegen, ist von Demonstranten blockiert. Stasi-Chef Mielke muss die Festivität dagegen früher verlassen. Als er die Demonstranten vor dem Palast sieht, ordnet er schreiend vor Wut die gewaltsame Auflösung des Zuges an. Unter dieser Drohung ziehen die Menschen gegen 18 Uhr zur Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. Als sie am Gebäude des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes vorbeikommen, rufen sie: Lügner, Lügner. Festnahmen und Prügeleien begleiten die Demonstranten auf der ganzen Strecke. An der Gethsemane-Kirche kommen etwa 1500 Menschen an. Die Polizei sperrt das Gebiet weiträumig ab. Dann setzt sie Wasserwerfer, Hunde, Schlagstöcke und Tränengas ein. Zahlreiche Verhaftete können in kein Gefängnis mehr eingeliefert werden. Sie müssen stundenlang in Kellern und Garagen stehen. Viele werden bei den Verhören geschlagen. In Wartenberg müssen Gefangene durch ein mit Gummiknüppeln bewaffnetes Polizeispalier rennen, wobei willkürlich zugeschlagen wird. Andere müssen sich nackt ausziehen und Liegestütze machen, wobei sie mal laut mitzuzählen haben. Im Eifer des Gefechts oder wegen Übermüdung werden auch inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit traktiert, die in der Menge ihren Geheimdienst verrichtet hatten. Der bekannteste ist I.M. Heiner, ein Theologieprofessor mit Sympathien für die SED. Der Schriftsteller Peter Schneider berichtet von einem hauptberuflichen Mitarbeiter der Staatssicherheit, der im angetrunkenen Zustand erzählt habe, ihm und seinen Genossen seien bei der Vorbereitung auf die zu erwartenden Unruhen am 7. Oktober für jeden zugeführten, also festgenommenen Demonstranten Prämien in Aussicht gestellt worden. Zur Erhöhung der Motivation soll es sich um Prämien in harter Währung gehandelt haben. Das wäre immerhin eine Erklärung für den wütenden Eifer, den die Sicherheitskräfte bei ihrem Einsatz an den Tag legen. Und zwei Tage später ist der Höhepunkt und der Umschlag Punkt der friedlichen Revolution, und das möchte ich Ihnen zum Schluss noch zu Gehör bringen. 9. Oktober, Montag. Die Spannung im ganzen Land ist mit Händen zu greifen. Wird es eine dritte Montagsdemonstration in Dresden geben und bleibt sie friedlich? Am Morgen pünktlich um 9 Uhr empfängt Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer die 20 Demonstranten vom Vortag. Er beginnt das Gespräch, indem er der Gruppe jegliche Legitimation abspricht. Er betrachtet die Zusammenarbeit lediglich als ein Bürgergespräch, wie er sie häufig führe. Demonstrationen würden auch weiterhin aufgelöst. Immerhin kündigt er an, dass alle Gefangenen, die nicht gewalttätig gewesen seien, freigelassen würden. Danach vereinbart er einen weiteren Gesprächstermin für den 16. Oktober. Die Ergebnisse sind zwar mehr als mager, es stellt sich aber heraus, dass die Tatsache, dass ein SED-Funktionär überhaupt gezwungen war, mit den Demonstranten zu reden, schwerer wog als die bescheidenen Zugeständnisse. In der Kreuzkirche, der Versöhnungskirche, der Christuskirche und der Hofkirche mussten je 2 Informationsveranstaltungen stattfinden, um das Interesse der 24.000 Menschen zu befriedigen, die wissen wollten, was Berghofer gesagt hatte. In vielen Städten und Gemeinden finden Fürbittgottesdienste statt, die von tausenden Menschen besucht werden. Allein der Magdeburger Dom zählt 4.000 Besucher. Die Gedanken aller sind in Leipzig. Am Morgen war die Leipziger Volkszeitung mit einem martialischen Leserbrief erschienen. Wie oft noch sollen sich diese Störungen der Ordnung und Sicherheit wiederholen? Weshalb bringt man diese Handlanger, die von der BRD aufgefordert werden, die innere Ruhe zu stören, nicht hinter Gitter, denn dort gehören sie hin? Das wird von allen potenziellen Friedensgebetsbesuchern als Drohung verstanden. Die Stadt ist seit 14 Uhr erneut abgeriegelt. Gleichzeitig strömen etwa 5.000 gesellschaftliche Kräfte in die Nikolaikirche. Sie sollen bis zum Beginn des Friedensgebetes ausharren und keinen Raum für Demonstranten in der Kirche lassen. Zu spät merken sie, dass dies ein Fehler war. Die Menschen warten wie in der Woche zuvor einfach vor der Kirche, bis es losgeht. Zudem finden Friedensgebete noch in 3 anderen Kirchen, der Reformierten Kirche, der Thomas- und der Michaeliskirche, statt. Als die Gebete beendet sind, haben sich etwa 70.000 Demonstranten formiert. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie uns der Oberbürgermeister von Leipzig auf der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des 9. Oktober mitgeteilt hat, waren es sogar 100.000. Niemand hat mit einer solchen Zahl gerechnet. Gerüchte schwirren durch die Stadt. Augenzeugen haben Panzerwagen hinter dem Schauspielhaus gesehen und fotografiert. Die Krankenhäuser sollen Vorkehrungen getroffen und ihre Blutkonserven aufgestockt haben. Die Einsatzleitung der Sicherheitskräfte weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Sie telefoniert nach Berlin, um Anweisungen zu erhalten. Parteichef Honecker ist nicht zu sprechen. Politbüro-Mitglied Egon Krenz erbittet sich Bedenkzeit. Er lässt sich mit dem Rückruf Zeit. Inzwischen bewegt sich der gewaltige Zug mit den Rufen »Wir sind das Volk und keine Gewalt« auf dem Ring. Als der Hauptbahnhof erreicht wird, löst sich die Demonstration langsam auf. Vom Einsatzleiter der Sicherheitskräfte ist der Satz überliefert, nu sind sie rum, nu braucht der Krenz auch nicht mehr anzurufen. Eine Viertelstunde später ruft Krenz doch noch an und billigt den Gewaltverzicht. Die Nachricht, dass in Leipzig alles friedlich geblieben ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen DDR. Unter den tausenden Besuchern in der Berliner Gethsemane-Kirche bricht Jubel aus, als von der Kanzel über die Geschehnisse in Leipzig berichtet wird. Dem Berliner Oppositionellen Siegbert Schäfke, der an einer Handkamera heimlich ausgebildet wurde, wurde die vom späteren Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn, der seit seiner gewaltsamen Entfernung aus der DDR die Opposition von West-Berlin aus unterstützte, zur Verfügung gestellt wurde, gelingt es mit einer dramatischen Flucht über die Dächer des Prenzlauer Berges, seinen Stasi-Aufpassern zu entkommen und nach Leipzig zu fahren. Hier filmt er heimlich vom Turm der Reformierten Kirche die Demonstration. Noch am selben Abend werden die Aufnahmen nach Berlin gebracht und von dort nach West-Berlin geschmuggelt und gehen über die Fernsehkanäle der Welt. Die Demonstration in Leipzig macht deutlich, wie tief der Riss zwischen Machthabern und Volks bereits ist. Honecker und Co. sind nicht mehr Herr im eigenen Haus. Vielen Dank.